Gott segne unser Reden und unser Hören in Jesu Namen. Ein sicherer Ort, das ist leider das Stichwort für den Beginn meiner Predigt heute, denn wir alle haben natürlich die Nachrichten gesehen und die Ergebnisse der Forumstudie mitbekommen, der evangelischen Kirche in Deutschland zum Thema sexualisierte Gewalt innerhalb der evangelischen Kirche seit 1946. Und es ist ohne Frage fürchterlich, es ist beschämend, es ist irritierend, es ist herzzerreißend, was da ans Licht kommt, was unter dem Deckmantel der Kirche geschehen ist. Es ist absolut schlimm, wenn ein Ort, der eigentlich ein sicherer Ort sein soll, ein gefährlicher Ort wird. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind ja gerade solche Orte auch gefährdet oder prädestiniert. Also Orte, wo eigentlich Vertrauen herrschen soll und auch herrscht in vielen Fällen, die sind leider eben in der Gefahr, dass dieses Vertrauen auch missbraucht wird. Das ist ganz, ganz schlimm. Das gilt allerdings nicht nur für die evangelische Kirche oder die katholische Kirche. Das gilt auch für alle anderen, Freikirchen, Pfingstgemeinden, alle Religionsgemeinschaften. Es gilt auch für Vereine, Vereinslandschaften. Auch da gab es ja immer wieder schlimme Offenbarungen in den letzten Jahren. Und das gilt auch leider für Familien. Also wenn jemand denkt, der Skandal betreffe nur die Kirche, der verschließt vor einem großen Teil der Wirklichkeit seine Augen. Missbrauch, egal ob das körperlich ist, und da geht es nicht nur um sexualisierte Gewalt, es geht auch um Gewalt an sich. Es geht um emotionalen Missbrauch, wenn Menschen erpresst werden, wenn man Gefühle missbraucht, manipuliert, instrumentalisiert. Es geht um geistlichen Missbrauch, wenn einfach Gott als Waffe dient, um Menschen zu leiten und zu manipulieren, zu beherrschen, zu unterdrücken. Das gibt es zum Beispiel auch in Firmen. Also ich habe ganz oft Seelsorgegespräche mit Menschen, die in ihren Firmen als Angestellte unterdrückt werden, wo ein Klima der Angst herrscht. Das ist auch Missbrauch. Das ist auch nicht in Ordnung, es ist nicht richtig. Jetzt muss ich aber ehrlicherweise sagen, dass ich auch froh bin über diese Studie. Ich bin froh, dass es ans Licht kommt. Das ist so wichtig, dass den Opfern jetzt endlich eine Stimme gegeben wird, dass die Taten, die strafbar sind, auch als solche benannt werden, dass wir sagen, das ist nicht in Ordnung, das soll nicht geschehen in unseren Reihen. Das heißt, eigentlich ist es auch so schlimm, wie das ist, ein Grund, dankbar zu sein, dass es jetzt ans Licht kommt. Und ich bin auch froh, dass die evangelische Kirche schon vor einigen Jahren begonnen hat, präventiv zu wirken. Auch in unserer Gemeinde gibt es eine Kindeswohlbeauftragte. Schon vor einigen Jahren haben wir einen Menschen beauftragt. Wir haben ein Konzept zum Kindeswohl. Da sind natürlich die Jugendlichen mit eingeschlossen. Es kann nicht einfach jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin werden in der Kinder- und Jugendarbeit. Wir sind sensibilisiert für dieses Thema. Wir sprechen die Dinge an und aus. Da bin ich dankbar dafür. Das ist eine gute Entwicklung. Das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und wenn manche denken, diese Studie dient dazu, die Kirche zu zerstören, dann sage ich nein, sie dient dazu, die Kirche zu reinigen, zu säubern, zu läutern. Das hat auch was mit dem Feuer zu tun. Das ist eine gute Entwicklung. Ich möchte uns vorlesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht Gottes aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Warum spreche ich heute darüber? Ich spreche deshalb darüber, weil das leider auch eine gute Einleitung dazu ist, warum Gottesfurcht, Gehorsam und Gnade zur Einheit der Gemeinde beitragen. Dass diese drei Dinge auch dazu beitragen, dass Gemeinde, dass Kirche ein sicherer Ort ist. Ein Ort, wo wir gerne hinkommen, wo wir Schutz finden, anstatt ausgenutzt zu werden. Denn eine Möglichkeit, und darum soll es heute gehen, deshalb bin ich mir gar nicht sicher, ich dachte die ganze Zeit so in den letzten Monaten, wo diese Predigtreihe in meinem Kopf gereift ist, dachte ich immer, heute ist die letzte Predigt, die vierte, wo es um die Einheit geht, ne, wo man so den Sack zumacht. aber ich vermute fast, dass es noch nicht die letzte Predigt zu dem Thema ist, weil es einfach ein großes Thema ist. Und heute kann ich den Fokus nur auf eine Sache lenken. Und das ist, dass wir Kritikfähigkeit lernen. Denn eine Möglichkeit zur Prävention gegen Machtmissbrauch ist, dass wir in Gemeinden darauf achten, dass wir nicht Menschen die Ehre geben und sie für unantastbar erklären, sondern dass diese Ehre und Unantastbarkeit nur Gott alleine gilt. Und das Interessante ist, dass Gott als Schöpfergott, ne, wir sehen viele Geschichten im Alten Testament, aber auch als Jesus, in dem Menschen Jesus Christus, angreifbar war. Er hat sich hinterfragen lassen, anklagen lassen. Das heißt, Gott ist fähig, unsere Kritik zu hören. Wir dürfen ihn anklagen, wir dürfen fragen, warum, wieso, weshalb. Gott möchte, dass du mit deinen Fragen, mit deiner Kritik, mit deinen Zweifeln zu ihm kommst. Du darfst deine Klage an ihn richten. Wir sehen das bei Hiob, der seine Klage an Gott gerichtet hat, aber auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben Jesus gelöchert, die wollten ihn immer wieder auf die Probe stellen. Jesus hat sich dem ausgesetzt. Jesus hat nicht sich abgeschirmt und gesagt, hey, ihr dürft mich nicht antasten, ich bin der Sohn Gottes, ich bin unantastbar. Nein, er hat sich hinterfragen lassen. Er hatte keine Angst, warum auch? Gott in Jesus Christus hat sich den Fragen, den Urteilen der Menschen ausgesetzt und er hat nicht angefangen, dieselbe Waffe in die Hand zu nehmen und die anderen dann zu verletzen, weil das ist oft, wie wir mit Kritik umgehen. Jemand äußert Kritik an dir, sofort schießt du zurück, weil wir können meistens mit Kritik nicht umgehen. Ein ganz wichtiger Baustein zur Prävention und zur Einheit ist, dass Leiterinnen und Leiter, Pfarrerinnen und Pfarrer nicht unantastbar sind im Sinne von Unfehlbarkeit. Pfarrerinnen und Pfarrer, Leiterinnen und Leiter müssen in der Lage sein, Kritik zu hören und anzunehmen. Da, wo dieser Raum für ehrliche Rückmeldungen ist, da kann Einheit geschehen. Da fangen wir an, uns auch gegenseitig zu verstehen. Wir versetzen uns in die Lage des anderen. Das ist wichtig. Und da, wo dieser Raum nicht gegeben ist für ehrliche Rückmeldungen, da entsteht nämlich dieser Raum von Macht. Es entsteht eine Atmosphäre der Macht, eine Atmosphäre der Hierarchie, die dann eben schnell dazu führen kann, dass menschliche Macht auch missbraucht wird. Da, wo Menschen Macht ausüben, vergrößert sich die Angst, Kritik am Leiter zu üben. Und das ist immer schon der Anfang vom Ende, ja, wenn wir uns nicht trauen, Kritik am Leiter zu üben oder an der Leiterin. Niemand, auch nicht der beste Pastor oder die beste Pastorin, ist unfehlbar. Warum? Weil auch wir aus der Gnade leben. Darum möchte ich mich heute auch stellvertretend für in der Reihe meiner Vorgänger, es waren nur Männer, deshalb reicht es, wenn ich Vorgänger sage. Ich möchte mich in die Reihe mit meinen Vorgängern und auch mit meinem Kollegen stellen und ich möchte ja um Verzeihung bitten, da wo wir euch das Gefühl gegeben haben, ihr dürftet uns nicht kritisieren oder eine Aussage, die wir gemacht haben, in Frage stellen. Wir machen Fehler, auch wenn wir predigen. So wie jeder Einzelne von der Gnade abhängig sind wir das auch. Ich bitte euch um Vergebung, wo ihr jemals von einem Pfarrer oder einer Pfarrerin enttäuscht wurdet, verletzt wurdet, wo Grenzen überschritten wurden. Vielleicht ist auch jemand zu Hause am Livestream, es muss ja auch nicht in unserer Gemeinde passiert sein. Ich höre immer wieder Geschichten, wo Menschen zu mir kommen, ich gehe nicht mehr in die Kirche, weil der Pfarrer dieses oder jenes gesagt hat oder sich so verhalten hat. Wir brauchen auch eure Vergebung, eure Gnade. Das Problem ist, dass viele Menschen sich aber starke Leiterinnen und Leiter wünschen. Wir haben so eine Sehnsucht in uns, die Gott auch in uns hineingelegt hat, dass wir ja jemanden anbeten wollen. Aber es ist Gott, diese Sehnsucht, jemanden zu erheben, auf den Thron zu setzen, ihn zu loben, zu preisen, zu sagen, oh, der ist so toll. Oder die macht das so gut. Das gebührt eigentlich Gott. Das ist ein Bedürfnis in uns, das gut ist. So hat uns Gott geschaffen. Aber es ist nicht für Menschen gedacht. Weil jeder Mensch der Gnade bedarf. Jeder Mensch ist erlösungsbedürftig. Es gibt keinen Leiter, keine Leiterin, keinen Chef, keine Chefin, die in dem Sinne vor Gottes Augen mehr wert ist als du oder die Dinge richtiger macht als du. Wir Menschen tendieren dazu, andere Menschen anzubeten und auf diesen Thron zu setzen. Die ganzen sozialen Medien sind voll davon. Wie viel Follower hat man? Hat man die Millionenmarke geknackt? Und diese Menschen, die diese Follower haben, die tendieren dazu, gar nicht mehr echt zu sein, sondern eben ein Bild zu präsentieren. Das alles ist eigentlich dazu da, dass wir in dieser Beziehung zu Gott so leben, dass wir Gott diese Ehre geben, dass wir für Gott unsere Hände heben, dass wir Gott sagen, wie toll er ist, wie gut. Natürlich ist es wichtig, dass wir auch Leiterinnen und Leiter ermutigen, dass wir sie wertschätzen, dass wir ihnen Rückmeldung geben, wenn uns etwas getröstet hat, weitergeholfen hat. Aber es soll keine überhöhten Aussagen geben. Dafür sind wir nicht da. Dazu gehe ich nicht hier auf die Kanzel. Wenn es jemand verdient hat, gelobt zu werden und angebetet zu werden, dann nur der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das bedeutet auch eben Gottesfurcht. Ihr glaubt gar nicht, und dazu ist die heutige Predigt eigentlich auch da, wie sehr wir immer aufeinander fokussiert sind. Dass wir gucken, ne, wie, was macht der im Gottesdienst, steht die auf, hebt die Hände oder nicht, bleibt der sitzen, wie singt die vorne, wie sieht die aus, kann der Gitarre spielen oder nicht. Wir sind so aufeinander fixiert, aber darum geht es überhaupt nicht. Wir kommen hier in den Gottesdienst, um Gott die Ehre zu geben. Wenn dich das ablenkt, schließ die Augen, versuch dich in Gedanken auf Gott zu konzentrieren. Eigentlich wollte ich eine Flipchart mitbringen. Eigentlich wollte ich gerne das als eine PowerPoint, eine Folie machen. Das ist nicht mein Talent. Wenn jemand da ein Talent hat, so Grafiken zu entwickeln, bitte mal melden. Dem würde ich dann immer eine Aufgabe geben, bevor ich meine Predigt halte. Heute müsst ihr alle in Gedanken eure Flipchart hernehmen oder eine Leinwand. Ihr müsst es jetzt selber malen in Gedanken. Malt diesen Kreis in Gedanken, den ich in einer der ersten Predigten aufgeteilt habe in evangelikal, charismatisch, liberal. Und ihr könnt diese drei Worte, diese drei Frömmigkeitsstile wegnehmen und alle christlichen Konfessionen da reinschreiben. Den Katholizismus, den Protestantismus, den Pietismus, die Charismatiker, die Pfingstgemeinden, die Adventgemeinden, die Brüdergemeinden, egal welche Christen, alle Frömmigkeitsstile könnt ihr da reinpacken in diesen Kreis. Und unser Problem ist, dass wir, und da könnt ihr jetzt Pfeile so im Kreis sozusagen malen, nach rechts und nach links der Pfeil. Wir konzentrieren uns aufeinander. Wir schauen immer, wie machen die anderen das? Machen die das gut und richtig? Nein, die machen das natürlich falsch, weil wir machen das richtig. Wir gucken immer, was machen die anderen? Und das führt dazu, dass wir uns trennen, weil wir natürlich Unterschiede feststellen. Auch hier heute, wir sind so unterschiedlich. Der eine mag es, in sich gekehrt zu sein, Ruhe zu haben. Und ein anderer mag es, sich zu bewegen, den Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Der eine mag es, aufzustehen, weil er besser singen kann. Und der andere mag es, lieber sitzen zu bleiben und in dieser Ruhe zu bleiben. Wir sind unterschiedlich. Und es kommt zu Spaltungen und Trennungen, wenn wir uns auf diese Unterschiedlichkeit fokussieren, wenn wir Menschen sozusagen immer wieder in den Fokus rücken. Das ist am Ende dann eben die Menschenfurcht, die dazu führt, dass wir auch gucken, welcher Pastor ist der Richtige, welche Leiterin macht das gut. Wir heben Menschen auf den Thron, wir fürchten Menschen und wir trauen uns eben nicht, Kritik anzumelden, weil wir ja wollen, dass alles funktioniert, dass alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass wir Harmonie haben, dass wir uns alle einig sind. Da passt Kritik nicht hin. Kritik macht angreifbar. Aber wenn wir das zudecken, diese Kritik, die wir ja haben in unserem Herzen, eben weil wir unterschiedlich sind, stellen wir ja Dinge fest und denken, ja, warum macht er das so oder warum macht die das so? Und wenn wir das unterdrücken, dann dienen wir der Gefallsucht. Ne, wir wollen, dass alles gut ist. Wir tun so, als ob. Wir dienen der Menschenfurcht. Wenn wir Angst haben, Kritik zu üben, ne, dann dienen wir eigentlich der Menschenfurcht. Wir dienen dem Perfektionismus, dem Leistungsdruck. Das ist wie so ein Riesenpaket, was da auf dem Thron sitzt. Es ist nicht Gott. Ihr dachtet vielleicht, dass ich euch sage, Einheit schaffen wir, indem wir einander lieben, lieb und nett und freundlich zueinander sind. Ich glaube aber, dass wir an unserer eigenen Kritikfähigkeit ablesen können, wie reif wir geistlich sind. Denn ein Mensch, der nicht kritikfähig ist, der hat einige Baustellen in seinem Leben, wo Gott noch nicht geheilt hat. Ich muss fähig sein, Kritik anzuhören und anzunehmen, und ich kann auch fähig sein, Kritik anzuhören und anzunehmen, weil ich aus der Gnade lebe, weil ich weiß, auch wenn mich jemand kritisiert, ich bin immer noch geliebt. Gott, Jesus hat mich erlöst, ich lebe aus der Gnade. Aber das Problem ist, dass wir oft Angst vor Kritik haben, weil wenn wir die Kritik äußern, offenbaren wir ja auch ein Stück weit uns selbst. Meistens ist es nämlich so, dass die Kritik, die wir am anderen haben, viel mehr über uns selber aussagt, als das, was der andere getan hat. Vielleicht kritisierst du jemanden, der aufsteht und tanzt im Lobpreis. Und vielleicht hat es damit zu tun, dass du selber Angst davor hast, dich so zu zeigen, diese Freiheit zu haben, dieser Freude Ausdruck zu verleihen. Und dazu müssen wir natürlich auch bereit sein, wenn ich Kritik am anderen übe, muss ich auch bereit sein, mich selber zu reflektieren. Selbstreflexion ist so wichtig in einer Gemeinde. Wir schauen so oft nicht auf Gott. Wir hören so oft nicht auf seine Stimme, sondern wir folgen unseren eigenen Gefühlen, unseren Stimmungen, unseren Bedürfnissen. Aber es ist nicht Gott, der in der Mitte ist. Und wenn ihr jetzt dieses Bild nochmal habt, diesen Kreis mit den ganz vielen verschiedenen Frömmigkeitsstilen, Möglichkeiten, Gott zu folgen, Glauben zu leben, dann sollen diese Pfeile nicht nach rechts und links gehen, sondern in die Mitte führen. In die Mitte zu Gott, dem dreieinigen Gott, zu Jesus Christus, zum Heiligen Geist. Und das Problem ist, dass wenn wir eine Seite, eine Wesensart von Gott ausklammern aus unserem Leben, dann führt das zu Trennung und Spaltung, weil uns selber eine Offenbarung Gottes fehlt. Wenn du zum Beispiel nicht bereit bist, den Heiligen Geist in deinem Leben wirken zu lassen, wie kannst du dann davon ausgehen, dass Einheit geschieht in der Gemeinde? Wenn du ja schon per se sagst, so soll Gott nicht in meinem Leben wirken. Wir haben bestimmte Vorstellungen davon, wie Gott ist, aber wir sind nicht bereit, diese Vorstellung auch zerbrechen zu lassen. Wir sind nicht bereit, wirklich Gott zu suchen, so wie er wirklich ist. Wir sind nicht bereit, unsere Vorstellungen von Gott ja aufbrechen zu lassen, dass er vielleicht neu und anders an uns handeln will. Wenn wir diese drei Begriffe haben mit den drei Symbolen, Kai, vielleicht kannst du es nochmal zeigen. Dann geht's bei der Gottesfurcht am Ende um den Ruf Gottes. Gott hat dich gerufen. Gott hat dich auserwählt. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu ihm. Er ist dein Gott. Er ist dein Schöpfer. Er ist dein Ursprung. Und er ist auch das Ziel deines Lebens. Und wenn du dich entschieden hast, diesem Ruf zu folgen, dann kommst du in die Nachfolge. Das ist der zweite Punkt. Wir folgen Jesus nach, weil wir ihm gehorchen wollen. Und ihm zu gehorchen heißt, auf seine Stimme zu hören, Jesus besser kennenzulernen. Und wenn Jesus zu dir sagt, geh zu diesen Menschen hin und sag ihm, was dich gestört hat. Sei bereit zu diesem Gespräch. Mach dich angreifbar, mach dich verletzbar. Dann tun wir das. Und wenn du das Gefühl hast, du müsstest jemanden um Entschuldigung bitten, weil du schuldig geworden bist, dann tu das. Und wenn ihr denkt, dieses kritisieren können, also selber kritisieren können und kritisiert zu werden, diese Kritikfähigkeit beträfe nur die Beziehung zwischen Leitern und Gemeindegliedern, muss ich euch leider enttäuschen. Am Ende betrifft dieses Thema jeden Einzelnen von uns. Jeder Einzelne von uns soll fähig werden, Kritik zu hören und nicht gleich zurückzuschießen. Hör es dir an, komm ins Gespräch. Und auch selber Kritik zu üben an der Person, um die es geht. Weil das Problem ist, wir haben die Kritik in unserem Herzen, aber wir gehen zu anderen Leuten und beschweren uns dann über andere Leute. Das führt zu Trennung, das führt zu Spaltung. Oder wir negieren das, wir unterdrücken das, weil wir eben denken, wir müssen lieb, nett, freundlich sein. Ich finde manchmal, dass es Menschen gibt, die nicht mit Gott unterwegs sind und die sind kritikfähiger als wir Christen. Und das ist kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Gott hält Kritik aus Und Gott spricht auch ermahnend, kritisch in dein Leben. Und genauso sollst du als sein Ebenbild sein. Du darfst Kritik üben, am Leiter, an der Leiterin, an deinem Nachbarn, deiner Nachbarin. Aber geh zu dem Menschen, den es betrifft. Komm mit ihm ins Gespräch, so früh wie möglich, ohne dass sich was anstaut, weil dann wird's immer emotionsgeladener. Eigentlich geht's heute nur darum, dass ich euch ermutigen möchte, ermahnen möchte, dass wir unseren Blick weg von den Menschen lenken, hin zu dem dreieinigen Gott, zum Gott Vater, Gott Sohn, Jesus Christus, Gott Heiliger Geist. Dass wir aufhören, einander zu beurteilen und verurteilen und dass wir lernen, kritikfähig zu werden. Dass wir lernen, aufrichtig zu sein, die Dinge ans Licht zu bringen. Gestern hat mich jemand kritisiert, weil ich was gesagt habe, was ihn verletzt hat. Und ich habe dann vor dieser Gruppe das angesprochen, gesagt, es tut mir leid, es war nicht meine Absicht, aber ich entschuldige mich dafür. Und so wie ich das tue, wünsche ich mir, dass wir das alle tun. Da möchte ich euch wirklich ein Vorbild sein, in der Demut. Wir brauchen Demut einander gegenüber. Jesus hat die Füße gewaschen. Jesus ist Diener geworden. Jesus hielt es nicht für einen Raub, obwohl er Gott gleich war, obwohl er es verdient hätte, angebetet zu werden, gelobt zu werden, wegen der ganzen Wunder und der Wahrheit, die er ausgesprochen hat, den Menschen, denen er Liebe gezeigt hat, Gnade. Aber er hat das alles beiseite gelegt und hat sein Leben hingegeben am Kreuz. Er hat verzichtet auf Ruhm, auf Ehre, auf Anbetung und hat sozusagen die Anklage des Menschen angenommen. Er hat sie getragen am Kreuz. Du kannst auch fähig dazu sein, als sein Ebenbild. Du kannst genauso in die dienende Rolle hineingehen und ihm alle Ehre geben. Wenn er der Mittelpunkt deines Lebens ist, wenn du lernst, dich ihm unterzuordnen und dich von seinem Geist verändern zu lassen, dann geschieht Einheit, trotz aller Unterschiedlichkeit. Es wäre schade, wenn wir alle gleich unterwegs wären. Wir sind unterschiedlich und es ist wunderbar. So hat Gott die Welt geschaffen, so hat Gott den Menschen geschaffen in der Vielfalt. Aber er möchte nicht, dass wir Dinge verschweigen, dass wir sie ignorieren, sondern es darf alles ans Licht kommen. Denn was ans Licht kommt, das ist hell, das ist gut. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.